Gottesdienst ist ja nicht mehr nur Vortrag, sondern Erlebnis. Und so nehmen wir euch in unterschiedliche Stimmungen mit hinein. Und ich möchte euch jetzt in eine klein bisschen unangenehmere Stimmung nehmen. Oh. Ich glaube, ich habe die Übung mal mit euch gemacht schon. Schlagt mal eure Arme bitte so ineinander. Das ist jetzt keine Abwehrhaltung, sondern einfach zur Übung. So, habt ihr es? So, irgendein Arm ist nun oben. Ja, rechter oder linker, je nachdem. Und jetzt dreht das Ganze mal um. Also, dass der andere Arm oben ist. Probiert. Habt es? Ja? Und bleibt mal ein bisschen so sitzen. Ist ein bisschen unangenehm. Ja, komisch. Fühlt sich komisch an, oder? Ein bisschen zu warm. Ja. Ja, manchmal sind es unangenehme Dinge, weil Gott uns manchmal unangenehme Wege führt. Ja, es ist nicht alles angenehm mit den Wegen Gottes in unserem Leben. Und manchmal führt uns Gott unangenehme Wege und sagt zu uns, macht euch auf. Macht euch auf, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Aber macht euch aufgrund dessen, was ich zu euch sage. Und manche von euch fordert der Herr auf, sich aufzumachen aus ihrem warmen Bett, der Zurückgezogenheit, des Selbstmitleids, wo ihr euch zurückgezogen habt und dicke Backen macht. Und sagt, macht euch auf und begegnet den Leuten, die schon lange auf euch warten, um Versöhnung auszusprechen. Macht euch auf. Und ich werde mit euch sein, wenn ihr das tut. Es fühlt sich nicht gut an. Aber macht's, denn es ist mein Wort an euch. Und ein paar von euch meine ich, dass der Herr sagt, ihr sitzt am Tisch und wartet auf Essen. Wann kommt endlich das Essen, so wie ihr es gewohnt seid? Und der Herr sagt, und das spricht einige Männer an, I'm sorry. Und der Herr sagt zu euch, macht euch auf und geht jagen und besorgt euch das Essen und versorgt eure Familie. Und versorgt eure Familie. Denn ich habe euch Gnade gegeben zu arbeiten. Meine Kraft und meine Gnade ist in eurem Arbeiten. Geht hin und jagt und guckt, dass das Essen auf dem Tisch ist zu Hause. Macht euch auf. Manche von euch werden auch aufgefordert sein und ich denke, ihr spürt es selbst, ob das euch meint oder nicht, dass ihr euch aufmacht und das Unkraut eures Lebens endlich ausjätet. Ich meine, wenn der Herr jetzt vom Garten sprechen würde, dann wüsste ich, er meint meinen, aber ich glaube, das ist mehr bildhaft gemeint. So, für dein Leben, da ist manches an Unkraut gewachsen, manches an Dingen, die nicht gut sind und die letztendlich das Gute ersticken, die das, was eigentlich gute Frucht in deinem Leben wäre oder in deiner Familie wäre, ersticken und das Gute kann kaum noch atmen, weil es von dem Unkraut überwuchert wird. Und du weißt es genau, aber es ist so anstrengend und du erwartest, dass Gott sich aufmacht und deinen Garten in Ordnung bringt. I'm sorry, der Herr sagt, ich gebe dir Gnade, dass du deinen Garten in Ordnung bringst. Dass du auf dich aufmachst und ausjätest all die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und manche Väter sollten sich aufmachen und endlich zu ihren Kindern gehen. Eure Kinder warten darauf, dass ihr zu ihnen kommt. Und ich spreche jetzt hier nicht von Vätern, wo viel Arbeit da ist, das ist nicht der Punkt. Sondern es geht um den Stolz, sich zu überwinden und euch herabzuneigen zu euren Kindern und ihnen begegnen auf ihrer Ebene und sagt, ich liebe dich. Und ich bin stolz auf dich. Sie warten schon so lange darauf, dass ein Wort von euch kommt. Das hast du gut gemacht. Ich liebe dich. Macht euch auf. Es ist unangenehm. Da muss man was überwinden. Ja, viele von euch sitzen schon nicht mehr so da. Ja, das ist unangenehm, ich weiß es. Aber das Leben ist unangenehm. Und wenn Gott zu uns redet, dann ist es in der Regel unangenehm, wenn wir die Schritte tun, die Gott zu uns spricht. Aber wenn wir das tun, was Gott zu uns spricht, dann wird Licht in die Finsternis kommen. Dann wird Frieden kommen in Unruhe. Und mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Glaubt mir, wenn ihr jetzt im ganzen Gottesdienst so sitzen würdet, dann würdet ihr das für ganz normal empfinden, so zu sitzen. Aber es braucht ihr jetzt nicht, könnt entspannen und euch ein bisschen angenehmer und wohler fühlen. Ich glaube, wir müssen kapieren, das, was ich jetzt so ein paar Punkte gesagt habe, für das persönliche Leben, und ich glaube, dass Gott mir hier ein paar Impulse gegeben hat, für einige von euch. Aber das, was ich so im Persönlichen gesprochen habe, gilt auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Es ist so, wir müssen bereit sein, unangenehme Wege zu gehen. Wir müssen bereit sein für Veränderung. Und wir können nicht warten, dass Gott uns die Dinge aus dem Weg räumt. Sondern Gott gibt uns Gnade, dass wir die Dinge aus dem Weg räumen. Das ist das Evangelium. Ich werde euch Kraft geben. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Dann werdet ihr Kraft empfangen, um zu leben. So, Gott ist mit uns. Aber er räumt für uns nicht die Dinge weg. Sondern er gibt uns Gnade, dass wir sie wegräumen können. Und dass wir Wege gehen können, die Veränderung mit sich bringen und die auch notwendig sind. Ich glaube, dass wir, und das haben wir alle gemerkt, dass wir vielleicht mehr als in den vergangenen Jahrzehnten herausgefordert sind, viele neue Dinge anzupacken, dass Dinge enger geworden sind, dass Dinge sich verändert haben. Ich begleite unter anderem jetzt auch ein paar Unternehmen, und in einem Unternehmen war das so, dass jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren die Mitarbeiter kein Weihnachtsgeld bekommen haben. Zum ersten Mal nach 30 Jahren, und das haben sie dann gesagt gekriegt im November, sagt, es tut uns leid, wir haben das Geld nicht, um euch ein Weihnachtsgeld ausbezahlen zu können. Das war Aufruhr. Das war Aufruhr. Man hat sich so dran gewöhnt, an diese angenehmen Dinge. Und es ist gelaufen über Jahre und Jahrzehnte, und plötzlich geht es nicht mehr. Und es fühlt sich nicht gut an. In Gemeinden, die ich begleite, die stellen plötzlich fest, sie können ihre Hauskreisarbeit nicht mehr aufrechterhalten. Über Jahre und Jahrzehnte haben sie Hauskreisarbeit gemacht. Das ist ein Ding von den 70er Jahren. Dort kam man drauf, Hauskreisarbeit, das ist das Ding. Ja? Und haben alle Gemeinden angefangen, Hauskreise zu machen. Und das ist richtig so. Aber heute funktioniert das nicht mehr ohne weiteres so. Warum? Sie stellen fest, die Arbeitswelt hat sich völlig verändert. Und ein Großteil der Leute, die in normalen Berufen sich befinden, können nicht regelmäßig Dienstagabend um 19.30 Uhr im Hauskreis sitzen. Und sowieso diejenigen, die kleinere Kinder haben, können das auch nicht. Aber Dienstagabend um 19.30 Uhr haben wir schon immer Hauskreise gemacht. Und das ist gut und gesegnet und Gott ist uns begegnet. Und das muss so bleiben. Vielleicht aber auch nicht. Jesus hat auch keine Hauskreise gemacht. Und es ging irgendwie gut. Versteht mich nicht falsch, ich sage nichts gegen Hauskreise. Ich sage auch was über Kinderarbeit. In einigen Gemeinden, denen ich diene, kommen wir an den Punkt, dass wir sagen müssen, alle Kinderarbeiten brechen zusammen. Und wir können sie nicht aufrechterhalten. Wir haben die Mitarbeiter nicht dafür. Warum? Die Gesellschaft teilt sich auf in zwei Blocks. Die, die arbeiten, ohne zu leben, und die, die leben, ohne zu arbeiten. Ja? Und die, die in Verantwortung stehen in der Arbeitswelt, haben solch ein intensives Arbeitsleben inzwischen, dass es eben nicht möglich ist, um 16.30 Uhr oder um 17 Uhr dienstags bei den Royal Rangers anzutreten. Ja. Und diejenigen, die nicht in Verantwortung stehen, denen fällt es schwer, eine solch verantwortliche Aufgabe zu übernehmen. Das ist unangenehm. Aber vielleicht sagt der Herr zu dir, mach dich auf. Vielleicht bist du aufgefordert, dich aufzumachen, in etwas einzusteigen, was sehr unangenehm ist. Und einige Zeit unangenehm sich anfühlen wird. Aber vielleicht ist es auch so, dass wenn manchmal Dinge zu Ende gehen und wir merken, wir können so nicht aufrechterhalten, dass vielleicht auch was Neues kommt. Vielleicht ist gar nicht Reform gefragt, sondern Transformation. Nicht Reformation, sondern Transformation. Wir versuchen immer, und das ist unsere Grundtendenz, wir versuchen immer, das Alte zu verbessern und wiederherzustellen. So schön, wie es früher war. Das hat doch früher auch mal funktioniert. Lass es uns wieder so machen. Wir brauchen Reformation. Deutschland, das Land der Reformation. Ich kann es nicht mehr hören. Das wird förmlich auf uns gelegt. Luther hat reformiert und ihr seid die Nation der Reformatoren. Reformiert! Wir brauchen nicht Reformation, wir brauchen Transformation. Wir brauchen eine grundsätzliche Veränderung an vielen verschiedenen Stellen. Auch in der Arbeitswelt. Was wollen wir denn die Rentenversicherung reformieren? Was gibt's denn da zu reformieren? Das ist ein Relikt aus alten Zeiten, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Der Generationenvertrag, auf den das ganze Ding aufgebaut ist, ist längst aufgekündigt, denn es sind einfach nicht genug Kinder da. Das funktioniert nicht. Das hat funktioniert zu einem Zeitpunkt, wo wir 2,5, 2,7 Kinder im Durchschnitt hatten. Jetzt haben wir noch 1,3%. Und wäre es um uns Christen nicht, dann wäre das noch schlimmer. Ist doch so, oder? Das funktioniert nicht. Vor 40 Jahren war noch die Lebensarbeitszeit 100.000 Stunden. Heute ist die Lebensarbeitszeit noch 50.000 Stunden. Durch längere Ausbildungszeiten, Frühverrentung, mehr Feiertage, mehr Urlaub, auch wenn ihr das nicht festgestellt habt, aber 1960, als ich geboren wurde, das war ein guter Jahrgang, da hat man noch 100.000 Stunden gearbeitet im Durchschnitt. War eine Lebensarbeitszeit. Heute hat sich das halbiert in einer Generation. Wie soll denn dann ein Rentensystem funktionieren? Wie sollte man das reformieren? Das kann nicht funktionieren. Aber wer hat den Mut zu sagen, Reformation ist out, wir brauchen Transformation. Wir müssen uns was ganz Neues überlegen. Aber das tut weh, denn wir sind es gewohnt. Auch am Arbeitsplatz. Wir müssen uns verabschieden vom sicheren Arbeitsplatz. Den gibt es nicht mehr. Den hat es ungefähr 200 Jahre lang gegeben, aber den gibt es jetzt nicht mehr. Den sicheren Arbeitsplatz gibt es nicht mehr, für unsere Kinder auch nicht mehr. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Neues entwickelt werden muss. Es geht nicht um die Reformation, etwas, was in der damaligen Zeit gut war, aber jetzt nicht mehr funktioniert. Und wir müssen Neues beginnen. Transformation. Und wenn ich das hier sagen kann an dieser Stelle, wir müssen uns darauf einstellen. Und ich glaube, das ist wichtig für uns auch als Eltern, aber auch für uns als Gemeinde in unseren Kinderarbeiten, wenn wir Kinder zurüsten dürfen, und es ist ja eine Gnade, dass wir das tun dürfen, dann müssen wir sie zubereiten, dass es nicht um Arbeit geht, um Employment, sondern Employability, die Fähigkeit, Arbeit zu kreieren. Die Fähigkeit, Arbeit hervorzubringen. Und was die Kinder hier lernen, und deshalb bin ich ein absoluter Fan von der Royal Ranger Arbeit. Ja? Ja. Weil was lernen sie in der Royal Ranger Arbeit? Und ich sehe die Früchte davon. Ja, von denen, die herangereift sind durch die Royal Ranger Arbeit. Sie lernen soziale Kompetenz. Sie lernen, miteinander umzugehen. Was die meisten heutzutage nicht mehr lernen in den Familien. Sie lernen Teamarbeit. Sie lernen, sich unter und einzuordnen. Auch wenn es manche Kinder schwerfällt. Aber sie lernen es. Sie lernen, sich durchzubeißen durch Situationen. Sie lernen, Gott zu vertrauen. Sie lernen, sich auch aufeinander verlassen zu können. Und viele, viele Dinge mehr, die von höchstem Wert sind in unserem Leben. Und was in den meisten Fällen nicht gelernt wird, auch in der Schule nicht gelernt wird. Und wir müssen einfach auch mehr feststellen, Familie, wie wir sie kennen und wie wir sie lieben und wie die meisten von uns sie leben, ist immer weniger vorhanden. Dieses sichere Umfeld, wo man all diese Dinge lernt, wo Persönlichkeit und Charakter sich entfalten kann und entwickeln kann, das gibt es immer weniger. Und unsere Kinder können sich dankbar schätzen, wenn sie in gesunden Familien aufwachsen. Wirklich. Ich glaube, sie merken das erst mit der Zeit. Aber sie werden sehr dankbar sein, denn bis zum 7. Lebensjahr ist die Charakterbildung bereits größtenteils abgeschlossen. Wäre es nicht um eine Wiedergeburt durch Jesus Christus, es wäre eine Katastrophe. Aber es gibt eine Hoffnung auch für uns Alten, ja, die wir herangereift sind, der Charakter verbogen und total daneben. Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Lebensveränderung durch Jesus Christus. Siehe, ich mache alles neu. Etwas Neues hat begonnen. Der alte Mensch ist gestorben und Neues ist auferstanden. Und ein neuer Mensch entfaltet sich, der charakterlich immer mehr dem Wesen Jesu Christi ähnlich wird. Wow, das ist die Botschaft, die diese Welt braucht. Und sie braucht Beispiele. Solche Dinge dürfen wir hineinlegen in unsere Kinder. Ich denke, das wichtigste Kapital, das wir unseren Kindern mitgeben können, ist ein gesundes familiäres Umfeld. Unschätzbar, unschätzbar. Sie kriegen es an keiner anderen Stelle mit. Und wenn wir als Gemeinde, und das ist, ich bin jetzt hier nicht angestellt, um für die Royal Ranger zu werben, aber ich tue es gern. Ja. Und wenn ihr irgendwie könnt, dann arbeitet mit bei dem Ding. Ja, wenn es irgendwie auf die Reihe kriegt. Oder wenn der Herr zu euch spricht, sagt, mach dich auf. Mach dich auf. Denn wir können hier in Kinder investieren. Das ist so dermaßen wertvoll und so günstig. Das kriegst du sonst nicht hin. Ja. Und auch wenn wir unsere Kinder dorthin senden dürfen und hinschicken dürfen, und das ist ja nur ein Beispiel, es gibt viele andere Kinderarbeiten, die will ich nicht werten, aber wo diese Dinge gelernt werden, wo es nicht nur um Spaß und Spiel geht, sondern um Bildung, Charakterbildung, um Formung von Persönlichkeiten, dass die Vertrauensgrundlage aufgebaut wird, was für eine Chance. Und ich möchte euch herzlich einladen, arbeitet damit, auch wenn es unauffällig ist und nicht hier auf der Bühne ist. Es ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit und die Früchte werdet ihr sehen können innerhalb einer Generation. Aber auch lasst uns darauf achten, dass wir gesunde Familien haben, dass wir nicht weglaufen, wenn es unangenehm wird, sondern dass unsere Kinder aufwachsen in einem gesunden Elternhaus, wo sie Sicherheit erleben, wo sie nicht Angst haben müssen, wann haut Papa ab oder wann haut Mama ab, sondern wo diese Sicherheit gegeben ist. Sodass die Kinder aufwachsen dürfen in so einem Umfeld und Charakter und Persönlichkeit und Selbstbewusstsein geformt wird in dieser Zeit. Das ist unsere große Chance. Denn je länger wir leben in dieser Zeit, werden wir merken, es ist noch nicht diese komplette Transformation geschehen, in der wir uns befinden. Und ich will jetzt hier keinen Vortrag halten über Zeiten und Epochen, die wir haben. Aber ich denke, jeder von uns hat gemerkt, gesellschaftlich sind wir in einer anderen Epoche. Das Industriezeitalter ist definitiv zu Ende. Und wir befinden uns im Informationszeitalter. Das ist alles jetzt irgendeine Theorie, das spielt keine Rolle. Aber wir merken, viele Dinge, die in den letzten 100 Jahren oder 150 Jahren oder gar 200 Jahren funktioniert haben und die wir aufgebaut haben und liebgewonnen haben, die uns förmlich zur Heimat geworden sind, funktionieren nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass es mit der Welt zu Ende geht. Das ist keine Endzeitpredigt, was ich hier mache. Sondern es geht darum, dass die Welt dabei ist, sich in einer neuen Epoche zurechtzufinden. Stichworte wie Globalisierung und all diese Dinge, das sind Stichworte, aber die verändern dermaßen unser Leben. Das ist unvorstellbar. Nur viele von uns haben es noch nicht wirklich geschnallt, aber spüren es schon an vielen Details des Lebens. Und es wird vieles nicht reformierbar sein, auch was Gemeinde Jesu Christi anbelangt, die in dieser neuen Epoche auch zurechtkommen muss. Da wird sich vieles nicht reformieren lassen, sondern es muss transformiert werden. Und es ist die Frage, Herr, wie geht's in dieser Zeit? Wie leben wir in dieser Phase und in dieser Zeit? Es sind dramatische Veränderungen und wir werden uns von vielen Dingen, ich sage das nochmal, verabschieden müssen, die wir liebgewonnen haben und die wir für selbstverständlich halten, die wir vielleicht sogar für göttlich halten, die wir aber nicht mehr haben werden, die mehr und mehr weggehen. Auch, ich habe vom Arbeitsplatz gesprochen, auch was Schule und Bildung anbelangt, da hinken wir ungefähr mindestens 10 Jahre hinterher in unserem Land. Ja? Denn das Bildungssystem hat sich noch nicht eingestellt, im Großteils auf die neue Epoche, in der wir uns bewegen. Und unsere Kinder werden es nicht einfach haben, wenn sie in die Arbeitswelt reinkommen werden, weil sie von der Schule her dafür nicht zugerüstet sind. Gott sei Dank, wenn sie in den Elternhäusern dafür vorbereitet worden sind. Die Weihnachtsgeschichte spricht genau von solch einer Zeit. Eine neue Epoche ist angebrochen. Als Jesus auf die Erde gekommen ist und wie Gott gehandelt hat in Jesus Christus, war für die damaligen Theologen und für die religiöse Bürgerlichkeit unvorstellbar. Sie dachten, sie wissen, wie Gott handelt. Und sie forschten in den alten Schriften, wie es wohl geschehen würde. Und sie dachten, sie haben es auf der Reihe. Aber als dann Gottes Lösung kam, Gottes Erlösung kam, als Gottes Antwort kam auf die schwierige Situation, in der sich die Menschheit befand, war es ganz anders, als sich die Theologen und die allgemeine Bürgerlichkeit vorgestellt hatte. Die einzigen, die es wirklich geschnallt haben, was da abgeht, waren die Hirten, waren die Astrologen aus dem Irak, ja, und waren die Frauen. Ja, das ist wahr. Und zwar alle diejenigen, von denen man es am wenigsten erwartet hätte, dass sie einen geistlichen Durchblick haben. Damals. Mysen Israel war damals in einer äußerst schwierigen Lage, politisch schwierigen Lage. Die Römer waren Besatzungsmacht. Sie hatten keine Freiheit. Und wer Israel kennt und das Volk der Juden kennt, sie lieben die Freiheit. Sie wissen, wer sie sind. Auserwähltes Volk Gottes. Und jetzt unter der Besatzungsmacht der Römer, das war für sie nicht einfach. Eingeschränkte Religions- und Meinungsfreiheit. Die Sozialsysteme gab es nicht. Große Armut an vielen Ecken und Enden. Es war eine äußerst schwierige Zeit. Und jetzt wurde auch noch das Volk gezählt. Warum? Damit die richtig Steuer zahlen würden. Nachtigall, ich höre dich trapsen, irgendwie kenne ich das doch. Es ging um die Steuer. Geld für die Römer. Es war viel Korruption in der Welt damals. Und der Schrei nach dem Messias, nach dem Erlöser war groß. Wer hilft uns? Gott, wo ist deine Lösung? Und da muss man auch sehen, dass über 400 Jahre lang Gott geschwiegen hatte. Keiner der Propheten ist aufgestanden von Jesaja und Jeremia und all die Propheten des Alten Testamentes. Die waren vorbei. Auch der neue Prophet Johannes, der Täufer, ist noch nicht da gewesen, sondern 400 Jahre lang hat Gott im Prinzip geschwiegen. Und das Volk fühlte sich verlassen. Da hat etwas gefehlt in der Volksseele. Das war schon mal so in ihrer Geschichte, als sie in Ägypten waren. 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen, bis die Erlösung kam. Und jetzt war dieser Moment gekommen, wo Gott Erlösung gebracht hat. Und sie stellten sich natürlich vor, dass ihre Welt reformiert wird. Jetzt kommt der Herr und wird politisch die Römer rausschmeißen, wird uns wieder etablieren als das Volk Israel vor der ganzen Welt. Und es wird wieder sein wie früher, der Tempel wird blühen und es wird herrlich sein. Aber Gott ist nicht gekommen zu reformieren, er ist gekommen zu transformieren. Und sie haben es nicht geschnallt, die meisten haben es nicht geschnallt, dass Gottes Lösung eine ganz andere war, als sie sich vorgestellt haben. Und wer, wenn er Jesus begegnet, auf Reformation hofft, wird Jesus nicht erleben, denn Jesus kommt in dein Leben, um zu transformieren. Wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn wir sagen, Herr, hilf uns, Herr, ich will deine Lösung für mein Leben, dann denk nicht, dass er dein Leben ein bisschen besser macht. Und dass im Prinzip alles so bleiben kann, wie es war, nur besser. Sondern wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn du sagst, ich mache die Tore meines Herzens weit, dass du König der Ehre einziehst, dann geht es ums Sterben und ums Auferstehen, von dem die Taufe spricht. Es ist nicht ein bisschen sauber machen und wieder zurück ins Alte, sondern es ist ein Hindurchgehen durch die Taufe, das Sterben des alten Menschen und Auferstehen zu einem neuen Menschen, der Christus völlig folgt. Es ist nicht mehr wie früher. Es ist etwas ganz anderes gekommen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Transformation. Es geht nicht darum, das Alte aufzupäppeln, sondern ein ganz neues Leben zu beginnen. Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Man muss zuerst sein Leben bereit sein zu verlieren, damit man es durch Jesus findet. Und solange du festhältst an deinen alten Konzepten und deinen alten Vorstellungen und deinen alt dahergebrachten Traditionen, wo immer sie auch herkommen, dann kann Jesus sich nicht offenbaren. Er geht an dir vorbei. Aber wenn du sagst, ich brauche Transformation, es muss grundsätzlich etwas anderes werden. Es muss grundsätzlich anders werden in meinem Leben. Dann bist du der Kandidat Gottes. Und dann wird Erlösung für dich real. Es geht um das Samenkorn. So sagt es Jesus auch einmal, das stirbt. Das in die Erde gegeben wird und stirbt. Und es bleibt dann nicht bei sich allein, sondern bringt seine Frucht hervor und entfaltet das Leben. Gott hat denen seine Lösung zuerst präsentieren können, von denen man geistliche Erkenntnis am wenigsten erwartet hatte. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir so in unserem System gefangen sind, in unserem Denken, in unserer Tradition, in unserer Gottesvorstellung, dass wir nicht merken, was Gott tatsächlich tut. Wir müssen uns immer wieder frei machen von unseren eigenen Vorstellungen und von unseren eigenen Wünschen und bereit sein, Herr, wie immer du erscheinst, ich bin bereit für dich, aber komm in mein Leben, komm in meine Familie, komm in meine Firma, komm in unsere Gemeinde, komm in unsere Ortschaft, komm in unseren Zusammenhang. Herr, wie immer du kommen willst, aber erscheine uns. Und ich lege all meine Vorstellungen ab, wie du erscheinen müsstest und was du tun müsstest, wenn du erscheinst. Ich verabschiede Reformation und begehre Transformation. Wenn wir so mit dem Herrn leben, wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir Folgendes feststellen, dass wir immer wieder herausgefordert sein werden, neue Wege zu gehen, in eine nächste Etappe zu gehen. Denn das Leben bewegt sich und Jesus nachfolgen ist Bewegung. Deshalb sagt auch Jesus, wer mir nachfolgen will, der muss bereit sein, all das andere zurückzulassen. Denn du kannst nur nachfolgen, wenn du verlässt. Sonst kannst du nicht in Bewegung sein. Und wer mit Jesus unterwegs ist, der sollte darauf achten, dass er immer mit leichtem Gepäck reist. Dass es nichts gibt, wo dich festhalten kann und sagen kann, ich kann nicht mehr weiter, Herr, denn ich muss zuerst dieses und jenes und das andere erledigen. Da geht es nicht nur bei der Bekehrung drum, wenn wir zum ersten Mal Jesus bereit sind nachzufolgen, sondern es ist ein Weg der Nachfolge. Und ich habe festgestellt, in meinem Weg der Nachfolge, dass immer dann, wenn ich dachte, jetzt ist es eigentlich gut, so könnte es bleiben, ja, jetzt läuft es gut, ja, jetzt fühle ich mich so richtig wohl, jetzt kann ich den Raum füllen, in dem ich bin, jetzt ist es gemütlich, jetzt stimmt alles. Dass dann das Wort des Herrn kommt, sagt, mach dich auf. Es geht weiter. Es war damals in der Gemeinde so, als die Gemeinde dann so eine gewisse Größenordnung hatte, das war dann angenehm, dann ist es schön als Pastor, ja. Als wir damals noch so 20, 25 Leute waren am Anfang, da wollte niemand hören, was der Michael Winkler zu sagen hat. Aber als es dann 200 oder 250 oder 300 Leute waren, plötzlich wollte man hören, was Michael Winkler sagt. Quatsch, gell? Aber das ist so. Und dann wird es einigermaßen angenehm, es sind Mitarbeiter da, so die Predigten werden gern gehört und all diese Dinge. Und es war so richtig angenehm. Er sagt, so könnte es doch bleiben. Jetzt ist mal wer. Und der Herr sagt, mach dich auf, gib die Leitung ab und mach dich auf. Und ich bin gerade wieder an so einem Punkt. Ja, jetzt wäre es gerade so mit der Gemeindeberatung und Begleitung und es sind jetzt einfach so 60 Gemeinden, die da in dem Netzwerk sind. Langsam wird es angenehm und man ist gern gesehen. Oh, der Michael Winkler kommt. So ist schön. Ja, ich verhehle das nicht. Aber der Herr sagt, mach dich auf. Es geht um eine neue Aufgabe. Es geht weiter. Und ich war zum Beispiel jetzt diese Woche aufgefordert, in einer Betriebsweihnachtsfeier von einem mittelständischen Unternehmen eine Ansprache zu halten. Ich hatte zum ersten Mal wieder seit Jahren Lampenfieber vor einer Predigt. Ja. So, es waren nur 15 Minuten. Aber da sitzen 50 Mitarbeiter, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und der Betriebsleiter, Geschäftsführer lädt mich ein, sagt, das ist ein Freund von mir, der sagt euch jetzt was. Und jetzt soll ich denen die Botschaft bringen. So, ich habe ganz schön geschwitzt. Und es wird wieder neu. Das ist für viele von euch kein Problem, aber für mich. Ja? Da gibt es keine Anbetungszeit vorher. Kein prophetisches Geigen und nichts. Ja? Ja, und dann ist es ja leicht, so alle sind schon richtig geistlich total gut drauf und dann bringst du die Botschaft, das ist kein Problem. Ja. Aber da gucken dich alle an, was will er denn jetzt? Ja. Was will denn der Geschäftsführer uns durch den Typ jetzt sagen? Ja. Und so finde ich mich plötzlich wieder in Situationen, Zusammenhängen, wo ich wieder ganz neu vertrauen muss und sage, Herr, wie geht denn das? Wie sieht jetzt hier Reich Gottes aus? Wie lebt man hier Evangelium von Jesus Christus? Wie sieht denn hier Nachfolge aus? Und es wäre so schön jetzt gewesen. Und jetzt sagt der Herr wieder, mach dich auf. Weiter, weiter. Und ich habe festgestellt, wenn man sich dann nicht aufmacht, wenn Gott zum Aufbruch mahnt, wenn Gott sagt, jetzt ziehen wir weiter, wenn man sich nicht aufmacht, dann wirst du in eine Situation kommen, wo es ganz eng wird. Das heißt, die Dinge ziehen sich dann um dich herum mit der Zeit zusammen und du kriegst viele Probleme und du stehst dann irgendwann mit dem Rücken an der Wand. Und du musst Veränderungen einleiten, die du vorher auch schon hättest einleiten können, wo es noch angenehmer war. Und du musst dann Dinge einleiten, Veränderungen einleiten, die dran sind, die notwendig sind, weil das Alte nicht mehr funktioniert. Weil es einfach vorbei ist. Und weil Gott nicht mehr da drin ist, denn der Herr ist weitergegangen. Und du stehst alleine da und du versuchst alleine das Ding am Leben zu erhalten, wobei der Herr schon weitergegangen ist. Und die Sache wird eng. Und dann muss man durch schmerzhafte Prozesse durchgehen, um dem Herrn hinterherzukommen wieder. Und so ist es mit Veränderungsprozessen. Deutschland erlebt im Moment gerade diese Situation. Es dauert noch ein bisschen, der Schmerz ist noch nicht groß genug. I'm sorry. Aber wir hätten vor 10 Jahren entscheidende Veränderungen einleiten sollen. Vor mindestens 10 Jahren. Und wir haben sie nicht eingeleitet. Wir, sage ich, wir als Volk, als Nation, ich will es nicht auf die Politiker schieben, denn wir sind da genauso beteiligt, denn wir haben geschrien. Bei jeder Veränderung schreien wir, aber nicht mich. Du kannst überall verändern, aber bei mir nicht, bitte. Ich bin nicht bereit, auf irgendeine Veränderung einzugehen. Und so schreien sie an allen Ecken und Enden, okay, dann schreit noch ein Weilchen. Es wird doch kommen. Die Veränderung wird kommen, denn es geht nicht mehr anders. Wenn der Schmerz groß genug ist, dann wird es schon funktionieren. Aber es hätte auch leichter gehen können. Und seht ihr, in der Nachfolge Jesu ist es genauso. Wenn wir zu dem Zeitpunkt, wo der Herr sagt, mach dich auf, uns aufmachen, auch wenn es unangenehm ist, und in der Regel ist es unangenehm, aber wir machen uns auf, ist es leichter, denn der Herr ist mit uns. Und wenn wir es verpassen und wenn wir im Bett liegen bleiben und wenn wir unsere Achtung, unsere Anerkennung oder was immer es ist, genießen wollen noch ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen nehmen wollen von unseren Konserven, die wir uns angearbeitet haben, dann werden wir in diese Enge kommen, wo wir plötzlich in kurzer Zeit viel Veränderung hervorbringen müssen mit umso größeren Schmerzen. So ist die Nachfolge Jesu. Gott hatte eine Lösung im Himmel vorbereitet für diese Zeit. Aber die meisten haben nicht gesehen, denn sie haben nicht in den Himmel geguckt. Sie haben in ihre Vergangenheit geguckt, in ihre Bücher geguckt, in ihre Vorstellungen geguckt, in ihre Traditionen geguckt. Sie haben darauf gewartet, so muss es kommen. Und sie schauten nicht in den Himmel. Aber die Hirten haben in den Himmel geguckt und sie sahen. Und die Astrologen haben in den Himmel geguckt und sie sahen. Wenn wir so selbstzufrieden und selbstsicher sind und wenn wir meinen, eine Reformation genügt, dann schauen wir nicht empor. Dann schauen wir zurück. Wer aber seine Hand an den Pflug legt, um zu arbeiten, sagt das Wort Gottes, und zurückzieht, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Im Reich Gottes muss man nach vorne schauen und nach oben schauen. Deshalb gilt folgendes Prinzip. Gott ruft dich zunächst aus deiner Situation heraus. Er weckt dich auf. Er spricht zu dir auf irgendeine Art und Weise. Ruft er zu dir. Und dann gibt er dir Offenbarung. Und wenn du dann Offenbarung hast, dann reicht es noch nicht. Sondern dann geht es darum, die Offenbarung auf die Erde zu bringen. Diese unangenehmen Schritte der Offenbarung zu tun. Die Offenbarung ist schön, aber die Schritte der Offenbarung zu tun, sind in der Regel schmerzhaft. Aber das Prinzip ist wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nur wenn wir nicht in den Himmel gucken, dann sehen wir nicht, was Gottes Lösungen sind. Und wenn wir immer nur in den Himmel starren, wie die Jünger an der Himmelfahrt Jesu, was steht dir hier und gafft in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch gegangen ist, wird so wiederkommen. Ab nach Jerusalem. Aber das sind die Widersacher. Ab nach Jerusalem. Aber das ist schwierig. Die bringen uns vielleicht um. Da haben sie Jesus auch gekreuzigt. Ab nach Jerusalem. Ach, es wäre so schön, noch ein bisschen in den Himmel gucken. Das war so herrlich. Ab nach Jerusalem. Und es waren nur 120 in Jerusalem. Es hätten viel mehr sein können. Aber nur 120 haben das, was sie vom Himmel her gesehen haben, auf die Erde gebracht. Und haben dann die Kraft erlebt der Veränderung. So, lass mich das Prinzip noch einmal wiederholen und durch ein paar biblische Beispiele vertiefen. Das erste ist immer, dass uns Gott ruft. Und wenn er uns ruft, dann geht es immer um Aufbruch, um Verlassen von einem jetzigen Standpunkt. Egal, wie gut der war und vielleicht auch richtig war für 10 Jahre, für 20, für 50 Jahre, aber Gott ruft, mach dich auf, geh weiter. So, irgendwie kommt der Ruf, auf irgendeine Art und Weise. Spürst du, merkst du, nimmst du wahr, der Herr sagt, mach dich auf. Abraham wäre ein Beispiel dafür, wo Gott zu Abraham sprach, als er in Haran war, mach dich auf aus deines Vaters Haus und aus der Verwandtschaft und ich will dich in ein Land führen, das ich dir zeigen werde. So, das erste war, mach dich auf, aber Herr, wohin geht's denn? Spielt keine Rolle, mach dich auf. Du kannst es sowieso nicht begreifen, wenn ich dir es jetzt sage und du machst dich nicht auf, wenn ich es dir sage. So, mach dich einfach auf. Nachfolge ist genau das. Nur weil der Herr sagt, mach dich auf, gehen wir. Und dann sind wir in einer Situation, wo wir uns nicht mehr auskennen, wo wir uns unsicher fühlen. Wir wollen wieder zurück in die Stadt, die wir schon kennen. Aber der Herr sagt, mach dich auf. Und da begehren wir dann Offenbarung. Denn vorher wissen wir ja schon, wie es geht. Da kennen wir uns schon aus. Und wir haben alle Antworten und alle Lösungen. Aber jetzt sind wir in einer neuen Situation, weil der Herr sagt, mach dich auf. Und ich stelle plötzlich fest, ich habe keine Ahnung. Und jetzt rufen wir wieder zum Herrn, Herr, offenbare dich, was ist deine Lösung? Und wir schauen in den Himmel. Und es hält unseren Glauben richtig fit. Ja? Und wir schauen wieder in den Himmel. Und sagen, Herr, was ist eine Offenbarung? Und so baute Abraham einen Altar. Und sagte, Herr, wo geht's denn hin? Ich habe keine Ahnung, Herr. Und da erschien ihm der Herr. So ist der Herr dann auch wieder. Ja. Da erschien ihm der Herr. Er lässt ihn nicht allein, er lässt uns nicht allein. Er sagt nicht, jetzt geh mal und dann gucken wir, was kommt, sondern er erscheint uns. Er kommt, er hat eine Lösung. Er hat einen Weg. Er schenkt Begegnung. Und so kam Offenbarung. Und aus dieser Offenbarung heraus hat Abraham gehandelt. Er sagt, okay, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und er ging diesen unangenehmen Weg durch dieses Land Kanaan hindurch. Meter für Meter, Schritt für Schritt. Und sah dann mit der Zeit, hat ein bisschen gedauert, sah dann mit der Zeit, wie Gottes Wille, wie im Himmel, so auf Erden anfing zu geschehen. Oder denkt an Jakob. Ich habe eine ganze Reihe von Beispielen, aber ich werde mich auf diese zwei begrenzen. Jakob, weil ich glaube, dass es ein paar von euch auch so betrifft. Jakob war ja in einer Situation bei Laban, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Er hat 14 Jahre lang für Laban gearbeitet, wegen seiner zwei Frauen. Er hat sich verpflichtet, war in einem Arbeitsverhältnis. Und alles, was er gearbeitet hat und für was er gekämpft hat und für was er sich eingesetzt hat, ging in die Kasse von Laban. Und er wurde richtig stinkereich. Denn Jakob war ein guter und gesegneter Arbeiter. So geht es manchen von uns auch, oder? Wir arbeiten unser Leben lang für irgendeinen. Und dem geht es richtig gut, weil wir gute Arbeiter sind. Und du bist am Ende deiner Arbeitszeit, hast du gelebt, aber du hast nichts übrig. Das ist übrigens nicht so ganz Gottes Plan und Wille für uns. Nur mal so zum Nachdenken. 90% der arbeitenden Bevölkerung ist angestellt. Nur 10% sind selbstständig. Das ist zu wenig. Viel zu wenig. Ja, aber lassen wir das. So, Jakob war in dieser Situation, wo er 14 Jahre lang gearbeitet hat und letztendlich nichts übrig hatte, versklavt, durch sein eigenes Fehlverhalten, ohne Frage. Und dann kam der Herr zu ihm und sagt zu ihm, mach dich auf, ich habe einen anderen Platz für dich, du gehörst nicht hierher nach Haran, bei Laban, bei einem Schwiegervater, sondern geh zurück dort, wo du herkommst und versöhn dich mit deinem Bruder und greif wieder die Vision, die Berufung für dein Leben und für diese Familie auf, letztendlich für das Volk Israel, denn Jakob wurde zu Israel. Und der Herr sprach, mach dich auf. Und es hat noch 6 Jahre gedauert, bis er tatsächlich sich aufgemacht hat. Aber hier kam dann dieser unangenehme Teil für Jakob. Und er musste anfangen, mit seinem Schwiegervater zu verhandeln. Aber Gott gab ihm eine Vision. Ihr könnt es nachlesen, ich will da nicht ins Detail gehen. Gott gab ihm eine Vision, eine Vorstellung, wie er rauskommt aus der Situation und wie er auch mit einem gewissen Reichtum rauskommt aus der Situation. War genial, absolut genial. So, Gott spricht zu ihm, er hat Offenbarung und er bringt die Offenbarung Gottes auf die Erde, tut, was Gott ihm offenbart hat. Und seine Herde wächst. Und dann kommt der Ruf Gottes wieder, jetzt wird es aber Zeit. Der Herr begegnet ihm noch einmal, offenbart sich ihm und sagt, jetzt mach dich auf. Geh endlich raus aus dieser Sklaverei. Das ist nicht dein Ding. Ich erwarte dich woanders. Und er holt ihn heraus, schlussendlich bis zu dieser dritten Offenbarung Gottes. Und da begegnet der Herr ihm sehr gewaltig und kämpft mit ihm und macht ihn zu einem Mann. Und vorher war er ein Waschlappen, ein Muttersöhnchen. Ja, wirklich. Der immer andere für sich hat entscheiden lassen. Und jetzt nimmt ihn Gott am Kragen und kämpft so lang, bis er aufsteht und sagt, jetzt reicht's. Und er kämpft und ringt und steht auf und wird vom Jakob zu Israel. Und er steht auf und bringt sein Leben in Ordnung, begegnet seinem Bruder, sagt zu seinen Frauen, ich mach das jetzt. Vorher hat er immer zu seinen Frauen gesagt, macht ihr das bitte. Und jetzt hat er gesagt, ich mach das, das ist mein Ding. Ich muss mein Leben in Ordnung bringen, meine Vergangenheit in Ordnung bringen. Und er stand auf, mach dich auf. Und er brachte auf die Erde, was er im Himmel gesehen hatte. Und Gott war mit ihm. Und so könnt ihr viele Beispiele finden in der Bibel. Es geht immer um dieses Prinzip. Gott ruft, mach dich auf. Und dann sehnst du dich nach Offenbarung, denn du weißt nicht, wie es funktioniert. Und Gott begegnet dir und gibt dir Offenbarung. Durch einen Traum, durch eine Begegnung, durch ein Gotteswort, durch ein persönliches Gespräch. Gott gibt dir Offenbarung. Und dann ist es an dir, diese Offenbarung zu leben. Und weil es Gottes Offenbarung ist, ist Kraft in der Offenbarung. Und es passiert wie im Himmel, so auf Erden. Also möchte ich dir raten, steig möglichst schon in Phase 1 ein. Also wenn es noch gut geht, wenn der Herr spricht, mach dich auf, da geht es noch leichter. Und wenn du aber die verpasst hast und es ist ziemlich eng geworden in deinem Leben, dann hör jetzt den Ruf und sag, mach dich auf und renn dem Herrn hinterher, damit Transformation geschehen kann. Verabschiede dich von der Reformation und begrüße die Transformation Gottes für dein Leben. Ich glaube, dass Gott manche von uns durch diese Botschaft herausfordern will und dass ihr während der Botschaft und während dem Gottesdienst auch schon gehört habt, mach dich auf. Ja. Es mag eine ganze Kleinigkeit sein oder es mag eine grundsätzlichere Veränderung sein. Aber wenn Gott zu dir spricht, mach dich auf, dann mach dich jetzt auf. Dann verschieb's nicht auf morgen oder übermorgen oder irgendwann mal, wenn es sich angenehmer anfühlt. Es wird nicht angenehmer. Und wenn es sich unangenehm anfühlt, dann denke nicht, oh, da ist der Herr nicht drin. Doch, doch. Ja. Es ist nicht alles, was angenehm ist von Gott und unangenehm ist vom Teufel, sondern die Wege Gottes sind oft unangenehm. Aber wenn du dich aufmachst, dann gibt dir Gott Offenbarung. Und wenn du Offenbarung hast, dann hast du Kraft, das umzusetzen, was Gott offenbart hat. Und dein Leben und deine Situation wird transformiert. Etwas Neues hat begonnen. Gibt es Leute hier, die vielleicht auch so grundsätzlich sagen müssen, ich habe ein Leben ohne Jesus geführt. Oder ich habe ein Leben geführt, wo ich Gott für mich verwendet habe. Sag, Herr, mach mein Leben ein bisschen besser. Und du hörst heute und willst darauf eingehen, ich will nicht mehr mein Leben ein bisschen besser machen, sondern Gott will mein Leben grundsätzlich verändern. Und ich sage, ja, Herr, erscheine mir, wie du mir erscheinen willst. Ich habe versucht, unsere Ehe ein bisschen besser zu machen. Herr, komm in unsere Ehe, mach es ein bisschen besser. Aber der Herr will es vielleicht ganz anders machen. Oder an deinem Arbeitsplatz oder was immer. Lass dich herausfordern. Wir wollen beten miteinander. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du zu den Einzelnen in der Weise sprichst und ihnen das nochmal wach machst, was du schon gesprochen hast, die an der Stelle stehen, sich aufmachen zu sollen. Dass sie sehr klar merken, von diesem Gottesdienst weggehen mit einem deutlichen Wissen und deutlichen Zeichen. Ich weiß, dass ich mich aufmachen muss, dass ich Bisheriges verlassen muss. Dass ich das, wo ich mich angenehm eingerichtet habe, jetzt verlassen muss und dass es weitergeht. Und ich merke, dass das, was jetzt so eng geworden ist in meinem Leben, dass es schreit nach Transformation. Dass es schreit danach, grundsätzliche Veränderung zu erleben. Ich bitte dich, Herr, dass du hier sehr klar das deutlich machst und dass jeder Einzelne spürt hier, der gemeint ist, den du ansprechen möchtest, dass er deutlich hört, mach dich auf. Mach dich auf. Und Herr, manche von deinen Kindern hier haben sich aufgemacht. Und sie stehen jetzt gerade in der Frage, Herr, wie geht's weiter? Und du bist ein Gott, der sich offenbart. Du bist nicht ein stummer Gott. Du bist ein Gott, der redet. Und ich bitte dich, Herr, rede. Offenbare dich, Herr. Erscheine, Herr. So wie du an Weihnachten erschienen bist, so erscheine, Herr, in der Weise, wie du es für notwendig erachtest in der jeweiligen Situation. Erscheine, Herr. Wir wollen deine Lösungen sehen. Wir wollen nicht irgendwelche menschlich gemachten Lösungen, wir wollen deine Lösungen. Denn deine Lösungen haben Leben und Kraft in sich und Hoffnung und Glauben in sich. Wir wollen deine Lösungen, Herr. So segne euch der Herr mit geöffneten Augen des Herzens, dass ihr seht. Und dass, wenn ihr emporschaut zu ihm, dass ihr erkennt, wie er kommt. Dass ihr erkennt, wie seine Lösung aussieht. Wie seine Hilfe aussieht. Wie seine Wege für euch aussehen. Und wisst, seine Wege sind höher als eure Wege und seine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Aber ich segne euch mit den Gedanken Gottes, mit den Lösungen Gottes. Und ich segne euch mit Mut und Kraft, die Lösungen Gottes, die ihr gesehen habt, im Gehorsam zu leben. Der Herr segne eure Wege. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. So segne euch der lebendige Gott. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag mit viel Aufbruch.